Ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung. Sie haben das Thema gelesen, Deutschland Europameister im Rüstungsexport. Mit der etwas seltsamen Frage, ist das ein Grund, stolz zu sein? Wahrscheinlich ist das nur ironisch zu verstehen, ja? Ich freue mich, unseren Referenten zu begrüßen, der ist aus Stuttgart gekommen, das ist Herr Russmann, das erste Mal bei den jungen Alten. Herr Russmann ist Diplom-Theologe und Kaufmann. Ja. Und er arbeitet bei der Einrichtung der NGO Ohne Rüstung Leben, also mit dem Thema ist er ständig beschäftigt. Und er ist Sprecher der Kampagne Aufschrei, kein Waffenexport. Alles Übrige soll er Ihnen selber erzählen und ich freue mich sehr auf den Vortrag. Ich stelle fest, muss feststellen, der Anteil der Männer ist heute um einiges höher als bei Literaturkunstvorträgen. Okay, ich möchte jetzt das Wort an Herrn Russmann übergeben.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen und vielen Dank für den freundlichen Empfang und für die Einladung hier nach Durlach und dass Sie bereit sind. Habe ich noch nicht voll?
Ganz nach
Ja.
Mitte.
Okay. Danke. Und vielen Dank für die Einladung hier nach Durlach und dass Sie bereit sind, morgens um 9:30 sich zu einem solchen Thema, was man sonst erst abends in der Tagesschau sich vielleicht mit beschäftigt zu kommen, alle Achtung. Ich referiere auch eher in der Regel abends als am Morgen zu dem Thema und freue mich, dass ich hier bin. Ja, ich selbst komme, wie eben schon angekündigt, von der ökumenischen Aktion Ohne Rüstung Leben in Stuttgart, vielleicht ein klein bisschen zu der ökumenischen Aktion. Ohne Rüstung Leben gibt es seit 1977, weil 1975 der Ökumenische Rat der Kirchen, in dem alle Kirchen drin sind, außer meiner eigenen, der katholischen, die dort einen Beobachterstatus hat, ein sogenanntes Antimilitarismusprogramm verabschiedet hat, in dem die Kirchen aufgefordert werden, ohne den Schutz von Waffen zu leben und Schritte zur Abrüstung hin zu ergreifen. Und wie das ja ist, so mit Papieren, die auf internationalen Ebenen verfasst werden, ist Papier ja sehr geduldig. Und von daher sind einige evangelische Pfarrer damals im Württembergischen hingegangen, in der Württembergischen Landeskirche und haben diesen Anspruch auf eine persönliche Selbstverpflichtungserklärung runtergebrochen. Und diese Selbstverpflichtungserklärung heißt, ich bin bereit, ohne den Schutz militärischer Rüstung zu leben. Ich will in unserem Staat dafür eintreten, dass Frieden mit politischen Mitteln entwickelt wird. Wir als Ohne Rüstung Leben sind von der Struktur ähnlich strukturiert wie Greenpeace, sozusagen es gibt einen kleinen e.V., einen kleinen Förderverein und das andere, also kleinen e.V., wo die Leute Mitglieder drin sind und ansonsten gibt es Fördermitgliedschaften und das heißt, wir finanzieren uns fast ausschließlich aus Spenden, sind mit 14.000 Menschen in Deutschland in Kontakt, die regelmäßig unsere Ohne Rüstung Leben Informationen bekommen, die auch hinten ausliegen und die sie sich auch mitnehmen können. Wir haben eine kleine Geschäftsstelle in Stuttgart und ansonsten arbeiten wir auch wie hier in dieser Kampagne Aufschrei stoppt den Waffenhandel mit anderen Organisationen zusammen. Vorbild für diese Kampagne, die wir jetzt seit Mai im letzten Jahr gestartet haben, ist die Kampagne, die auch mit über 40 Organisationen getragen worden ist, die Kampagne Atomwaffenfrei jetzt, wo wir es innerhalb von 3 Jahren geschafft haben, dass sich alle Bundestagsparteien für den Abzug der letzten 20 Atombomben aus dem rheinland-pfälzischen Büchel ausgesprochen haben und das sogar in den Koalitionsvertrag der CDU-SPD-Regierung, die sich sonst ja nicht so sehr stark für Abrüstung einsetzt, tatsächlich Eingang gefunden hat. Und von daher haben wir auch nochmal gesagt, es ist an der Zeit, den Waffenhandel zu stoppen. Diese Kampagne ist eine Kampagne, die mittlerweile von 17 Trägerorganisationen getragen wird. Unter diesen 17 Trägerorganisationen sind Brot für die Welt, Miserior, Aktion Hoffnung, aber auch große Friedensorganisationen wie die Deutsche Friedensgesellschaft, wie Ohne Rüstung Leben, die katholische Friedensbewegung Pax Christi, aber es sind auch dabei die Naturwissenschaftler für den Frieden und in einem großen Aktionsbündnis, das diese Trägergruppen noch unterstützt, sind über 40 Organisationen dabei, wie Medico International oder auch im Trägerbündnis sind auch noch Organisationen wie Terre des Hommes, die Kinderrechtsorganisation, die dabei mit eingetreten ist. Das heißt, wir haben eigentlich die größte gesellschaftliches Bündnis, was wir je gegen Rüstungsexporte hatten, das nicht nur aus Friedensorganisationen besteht, sondern eben auch aus Organisationen, die aus der Entwicklungszusammenarbeit kommen und aus der kirchlichen Arbeit kommen. Hier haben wir die drei Sprecherinnen der Kampagne eine Pressekonferenz im letzten Jahr gehabt mit der Schirmherrin Margot Käßmann, die wir als Schirmherrin für diese Kampagne gewinnen konnten. Wir wollen mit dieser Aktion den Opfern eine Stimme geben, den Tätern Name und Gesicht. Wir sagen, dass die Rüstungsexportpolitik der Bundesregierung ist der größte anhaltende Skandal der Außen- und Sicherheitspolitik. Wir sagen eigentlich, oder was ich auch in einer Presseerklärung vorige Woche nochmal formuliert habe, die Bundesregierung heizt mit an führender Stelle den Rüstungswettlauf der gesamten Welt an. Wir können fast sagen, dass wir damit Öl ins Feuer bestehender Konflikte liefern. Wir haben, anders als oft die Bundesregierung sagt, keine restriktive Rüstungsexportpraxis. Wir kritisieren vor allen Dingen die mangelnde Transparenz. Sie haben das im letzten Jahr an einem fundamentalen Beispiel mitbekommen, nämlich als es um die Genehmigung von Leopard 2 Panzern, Kampfpanzern mit Räumschild an Saudi-Arabien geht, wo die praktisch auch in den Städten eingesetzt werden können gegen Demonstranten, die extra mit einem Schild ausgerüstet worden sind, mit einem Räumschild, das sich nur im innerstädtischen Nahkampf einsetzen kann. Diese Entscheidung ist im sogenannten Bundessicherheitsrat gefallen, einem Gremium, wo insgesamt 8 Ministerien drin vertreten sind und die Bundeskanzlerin. Dieses Gremium tagt geheim. Es wird niemand anderes darin einbezogen. Ein Gremium, was es seit den 60er Jahren gibt zum Thema Rüstungsexport. Und das bis Ende der 90er Jahre noch im Konsensprinzip entschieden hat. Das heißt, Entscheidungen mussten einstimmig fallen. Aber seitdem es dann die rot-grüne Regierung Ende der 90er Jahre gegeben hat, und das Bundesministerium für Entwicklungszusammenarbeit da mit drin gewesen ist, unter Rot-Grün, hat man Mehrheitsentscheidungen eingefordert. Selbst wenn eines von 7 oder 8 Ministerien sagt, wir sind gegen einen Rüstungsexport, können die anderen dieses eine Ministerium überstimmen. Was wir damit auch kritisieren, ist, dass es eine mangelhafte Teilhabe in der Bevölkerung, im Parlament gibt, wenn es um Rüstungsexporte geht. Über jeden Kriegseinsatz wird jedes Jahr neu entschieden. Wenn es um den Afghanistan-Einsatz geht, wo ja auch viele in der Bevölkerung dagegen sind, aber da gibt es immer eine Parlamentsmehrheit dafür, aber es wird öffentlich darüber diskutiert. Aber ob wir Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien, nach Mexiko, nach Chile liefern, das wird in geheimtagenden Gremien entschieden oder einfach noch viel einfacher beim Bundesausfuhramt in Eschborn, was eine ausführende Behörde ist. Das hat auch damit zu tun, dass wir anders als in den 80er Jahren, als wir über die NATO-Nachrüstung debattiert haben, anders als sogar in den 50er Jahren schon, wo wir über die Wiederaufrüstung in der Bundesrepublik diskutiert haben, es keine friedenspolitische Debatte mehr gibt in diesem Land. Das heißt, es wird über Rüstungsexporte nur unter dem Aspekt diskutiert, fördern Sie Arbeitsplätze, fördern Sie die Wirtschaft, sind wir gleichberechtigt, müssen wir nicht Rüstungsexporte und Rüstungsindustrie haben, um gleichberechtigt neben Frankreich oder England im Konzert der EU mithalten zu können. Wir diskutieren nicht darüber, ob Rüstungsexporte nicht militärische Konflikte anheizen, was es an Ressourcen bedarf, die dafür verbraucht werden, ob wir nicht auf den Kosten unserer Enkel und Enkelkinder, wie meines kleinen 3 Monate alten Enkels Mattis, ob wir nicht darauf leben, ja? Und das alles verschwenden und auch das Denken in den Köpfen der Potentaten, der Diktaturen, aber auch von vielen Demokratien fördern, dass wir Konflikte um die Ressourcen in Zukunft gewalttätig austragen werden. Wir können sagen, von daher gibt es auch keine moralisch-ethische Legitimität in dieser öffentlichen Debatte für Rüstungsexporte. Und mittlerweile ist es so, während es im Kalten Krieg, zu Zeiten des Kalten Krieges noch so war, dass wir diejenigen beliefert haben, die Freunde unserer Freunde gewesen sind. Oder zumindest die Feinde unserer Freunde gewesen sind, heute jeden beliefern im Prinzip, der zahlen kann, mit Ausnahme einer ganz, ganz wenigen Staaten. Um vielleicht nochmal auch die Dimensionen deutlich zu machen, in welchen Rahmen wir uns heute bewegen, können wir das am Beispiel der Rüstungsausgaben im sogenannten Einzelplan 14 sehen. Karlsruhe, mit seinen knapp 300.000 Bürger und Bürgerinnen, das stand 2007, zahlt ungefähr 400 Euro pro Einwohner, vom Baby bis zum Greis, für jedes Jahr für Waffen, Krieg, Soldaten und für alles, was diesen Rüstungshaushalt betrifft. Das sind an Steuergeldern 120 Millionen Euro, die jedes Jahr aus Karlsruhe von dem, was erarbeitet worden ist, in diesen Einzelplan 14 fließt. Das ist 4-mal mehr, als im Bundeshaushalt für Bildung ausgegeben wird. Sie zahlen für Bildung sozusagen 30 Millionen Euro aus dem Steueraufkommen und für Rüstungsausgaben 120 Millionen Euro. Das machen 31,5 Milliarden Euro Rüstungsausgaben in Deutschland pro Jahr. Wir hatten ja mal überlegt gehabt, so am Ende des Kalten Krieges, dass es eigentlich, da wir von Freunden umgeben sind, eigentlich ein bisschen in Rüstungsausgaben runtergehen könnte. Aber in Deutschland befinden wir uns wieder auf einem Niveau, das ist auch in den 90er Jahren passiert, da ging das runter bis ungefähr auf 24, 25 Milliarden Euro. Wir sind heute wieder auf einem Niveau wie am Ende des Kalten Krieges. Und das mit wesentlich weniger Soldaten zwar, aber mit mehr Kriegen oder überhaupt mit Kriegen und mit dem, dass wir immer mehr Geld für neue Waffensysteme ausgeben. Der investive Anteil im Rüstungshaushalt ist in den letzten Jahren gestiegen. Nochmal den großen globalen Kontext. Wir gaben im Jahr 2010 1,630 Milliarden US-Dollar weltweit für Rüstungsausgaben aus. Die größte Batzen, kriegt man ja auch immer wieder mit, ist bei den USA, dann China, Großbritannien, Frankreich, bitte? Russland, Japan, Saudi-Arabien und Deutschland. Wir liegen, also das ist hier auf Dollar umgerechnet, eben das waren diese 31 Milliarden Euro auf 45 Milliarden Dollar. Und die Entwicklung ist die, dass seit dem 11. September 2001 die Rüstungsausgaben der USA um 80% gestiegen sind, die der Bundesrepublik um der restlichen Welt um 37% insgesamt. Und wenn man sieht, das kann ich letztlich sehr exemplarisch am Irakkrieg und am Afghanistankrieg eigentlich auch zeigen, dass die Kriege heute mit asymmetrischen Mitteln geführt werden. Das heißt, dass Guerilla-Einheiten gegen die großen Truppen angehen. Mal abgesehen davon, ob eigentlich das, was man eigentlich mit diesen Kriegen wollten, überhaupt erreicht worden ist, sieht man eigentlich auch, dass Großwaffensysteme zum Teil produziert werden, mehr Rüstungsausgaben, obwohl vielleicht polizeiliche oder geheimdienstliche Maßnahmen, wenn man denn solche Maßnahmen ergreifen will, eigentlich notwendig wären. Also und da auch auf dieser Ebene eine unglaubliche Ausgabenpolitik. Und es gibt Gott sei Dank neben dem Rüstungsexportbericht der Bundesregierung auch einen, der jährlich jetzt erscheinen muss, auch auf Drängen der Nichtregierungsorganisationen seit Ende der 90er Jahre, haben sich auch die beiden großen beiden Kirchen eine Fachgruppe gegründet zum Thema Rüstungsexport und die bringt jährlich sozusagen einen alternativen Rüstungsexportbericht raus, mit dem die Politik der Bundesregierung im Rüstungsexportbereich begleitet und kritisiert wird. Und der Rüstungsexportbericht der Kirchen sagt ganz klar, Kriegswaffen und Rüstungsgüter sind keine normalen Handelswaren. Der Transfer von Mitteln der Gewalt ist prinzipiell nach den gleichen Kriterien zu beurteilen wie die Androhung oder Anwendung von Gewalt. Und der Bezug auf diese ethische Position schließt ein, ihre Grundsätze auch dann als verbindliche Handlungsziele zu respektieren, wenn aktuelle Umstände anderes nahelegen. Die Orientierung an einem ethischen Urteil schließt stets die Bereitschaft zur Selbstbindung ein, selbst wenn dies heißt, auf Vorteile zu verzichten, die andere nutzen. Und das ist zum Beispiel ein Argument gegen das, dass gesagt wird, wenn wir nicht liefern, dann liefern andere. Es ist auch genau das, was ich vorhin schon sagte, dass eigentlich Rüstungsexporte nach den gleichen Kriterien beurteilt werden müssten, wie über Kriegseinsätze entschieden wird. Das heißt, es muss wenn es überhaupt Rüstungsexporte geben soll, müssen sie begründet werden und es muss die Regierung klar und das Parlament muss beteiligt werden. Ein Rüstungsexport, ich kann mir eigentlich halte überhaupt keine Rüstungsexporte für sinnvoll, aber einen vielleicht, wenn es um Minenräumboote geht, die man darüber auch genehmigen muss. Eigentlich sagt das, und wir sagen auch immer, dass Rüstungsexporte unseres Erachtens gegen das Grundgesetz Artikel 26.1, gegen das Friedensgebot des Grundgesetzes sich wenden, weil darin steht, Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskrieges vorzubereiten, sind verfassungswidrig. Und im Grundgesetz Artikel 26.2 heißt es, zur Kriegsführung bestimmte Waffen dürfen nur mit Genehmigung der Bundesregierung hergestellt, befördert und in Verkehr gebracht werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz. Und unseres Erachtens haben die Verfassungsväter und Mütter eigentlich daran gedacht, möglichst keine Kriegswaffen mehr zu exportieren. Da können wir aber nachher auch nochmal in der Diskussion drauf eingehen. Die Europäische Union, deren Mitglied wir ja sind, hat eigentlich 8 Kriterien entwickelt, die bei der Genehmigung von Rüstungsexporten zu beachten sind. Einige von diesen Kriterien sind hier aufgelistet, nämlich die Einhaltung internationaler Verpflichtungen, Achtung der Menschenrechte, humanitäres Völkerrecht, die innere Lage im Endbestimmungsland, die Aufrechterhaltung von Frieden, Sicherheit und Stabilität in einer Region, die Vereinbarkeit mit der technischen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Empfängerlandes. Und die Bundesregierung hat drei dieser Kriterien übernommen in ihren sogenannten politischen Grundsätzen zum Rüstungsexport, politische Richtlinien zum Rüstungsexport, die es auch seit Ende der 90er Jahre gibt. Und da kann man zum Beispiel dran sehen, ist Ihrer Meinung nach ein Rüstungsexport nach Saudi-Arabien anhand dieser Kriterien zu rechtfertigen oder nicht? Unserem Augenschein, schon allein vom Augenschein her, nämlich dass Saudi-Arabien in einer Region liegt, wo die Aufrechterhaltung von Frieden, Sicherheit und Stabilität nicht gewährleistet ist, wenn wir die Auseinandersetzung im Iran sehen, den Nahostkonflikt, die Achtung der Menschenrechte nicht gewährleistet ist. In Saudi-Arabien, wenn Sie Amnesty International gehört haben, werden Menschen die Todesstrafe gemacht. Die Frauenrechte werden nicht geachtet. Frauen dürfen dort noch nicht einmal ein Auto fahren. Sie haben dort politisch Verfolgte werden, Leute werden ins Gefängnis eingesperrt. Also die Menschenrechtssituation ist dort desaströs. Und ein Argument ist natürlich auch immer, wie denken die Menschen in diesem Land über Rüstungsexporte? Und da gab es im Oktober vorigen Jahres zwei Umfragen. Die eine Umfrage hieß, sollte Deutschland ihrer Meinung nach Waffen und andere Rüstungsgüter in andere Länder verkaufen oder nicht? Haben 78 von 100 Leute sich gegen diesen Export ausgesprochen. Und das ist quer durch über alle Parteien eine Mehrheit gegen das Verkaufen. Dann gab es noch mal eine zweite Frage, sozusagen eine Kontrollfrage. In den Kriegs- und Krisengebieten werden die meisten Menschen durch Pistolen, Gewehre und Maschinenpistolen getötet. Sollte Deutschland den Verkauf solcher Waffen an das Ausland grundsätzlich verbieten? Eine überwiegende Mehrheit sagt auch dazu ja, auch über 70%. Und wie sieht die Rüstungsexportpolitik tatsächlich zurzeit aus? Bei den sogenannten konventionellen Rüstungsgütern, bei den sogenannten Großwaffensystemen. Das sind zum Beispiel Kriegsschiffe, U-Boote, Kampfflugzeuge wie den Eurofighter oder Kampfpanzer. Gibt es ein internationales Institut in Schweden, in Stockholm, SIPRI heißt das, nach diesem Forschungsinstitut, sind in den Jahren 2005 bis 2009 waren die größten Exporteure die USA mit 30%, Russland an zweiter Stelle, Deutschland an dritter Stelle mit ungefähr 11%. Insgesamt kann man, wenn man die drunter folgenden Länder aus der EU sehen, ist es sogar so, dass die Europäische Union auf dem gleichen Niveau wie die USA ist, was den Rüstungsexport angeht. Dafür, dass wir es geschafft haben und dankenswerterweise auch geschafft haben, die EU nach innen zu befrieden, dass Deutschland nicht mehr gegen Frankreich Krieg führt. Und dafür haben wir natürlich trotzdem die Rüstungsexporte nach außen gesteigert, sind wir nach außen hin keine Zivilmacht, sind wir nach außen hin immer noch ein Land, das dazu beiträgt, oder eine Europäische Union, die dazu beiträgt, dass der Rüstungswettlauf in der Welt mit Waffen angeheizt wird. Und das führt ja dazu so weit, dass die Europäische Union ja in vielen, vielen Bereichen eine gemeinsame Politik nach außen vertritt, dass die Wirtschaft sich sehr stark angleicht. Aber ein Bereich tut das nicht. Das ist die Verteidigungspolitik und die Rüstungspolitik. Da bestehen alle Länder noch darauf, eine eigene Armee zu haben. Sie bestehen darauf, eine eigene Rüstungsindustrie zu haben. Und das führt zu der Absurdität, dass zum Beispiel bei dem Kampfflugzeug Eurofighter, was ja einmal gedacht worden ist unter dem, wie Sie vielleicht auch noch wissen, unter dem Motto Jäger 90, in den 80er Jahren als sozusagen Abwehrflugzeug gegen Überraschungsangriffe aus der Sowjetunion zu dienen, dieser Jäger 90 war nach dem Ende des Kalten Krieges tot. Trotzdem hat die Rüstungsindustrie, sprich damals die DASA, Daimler AG, wo wir auch immer als kritische Aktionäre hingehen, sehr forciert, dass dieser Jäger 90 als Eurofighter 2000 wieder auferstanden ist. Und obwohl die Bundesregierung auch diesen Eurofighter, also ein Kampfflugzeug von Frankreich hätte beziehen können, weil die eigenständig einen Rafale entwickelt haben, oder die Schweden in JAS Gripen, oder aus den USA Kampfflugzeuge hätten kaufen können, wenn man sie denn hätte überhaupt benötigt, weil sie verteidigungspolitisch überhaupt keinen Sinn mehr gemacht haben. Das heißt, und dadurch haben wir die Situation, dass wir innerhalb der Europäischen Union 3 Kampfflugzeuge haben, die miteinander konkurrieren. Und da gesagt wird, eine wir wollen nicht so viel Geld ausgeben für Rüstung, sondern sagen, okay, wir wollen einen Teil der Finanzen, das heißt heute zu 70%, über Exporte wieder reinholen, sind alle 3 Länder gezwungen oder haben die politische Absicht, diese Kampfflugzeuge zu exportieren. Das führt dazu, dass jetzt Länder wie Indien, das ein armes Land in vielen Teilen noch ist, wo auch interne Gewaltkonflikte da sind in einigen Regionen, jetzt darüber umkonkurriert, ob sie den deutschen Eurofighter oder den französischen Rafale beziehen. Und zurzeit ist die französische Rafale Sieger da drin. Das heißt, es wird jetzt wieder überlegt, wo man den Eurofighter weiterhin in andere Länder exportieren kann. Saudi-Arabien soll auch diesen Eurofighter erhalten. Die größten Importeure, Einführenden von Waffenexporten sind die Länder China, Indien, Südkorea, die Vereinigte Arabische Republik und im Jahr 2005 bis 2009 im Zeitraum war es noch Griechenland mit an fünfter Stelle. Ein Teil der großen Verschuldung Griechenlands ist aus Rüstungsexporten entstanden, Rüstungsgeschäften, und die EU-Länder, mindestens Deutschland und Frankreich, kolportiert man, hätten gesagt, dass der Schuldenpaket nur Griechenland die Schulden erlassen bekommt, wenn sie bei den Rüstungsausgaben in Zukunft nicht sparen, beziehungsweise ihre Rüstungsaufträge, die sie gegeben haben, erfüllen. Das heißt, Griechenland muss bei den kleinen Leuten sparen, aber die Rüstungsindustrie hier, wie Krauss-Maffei, Wegemann und so weiter, können darin weiter profitieren. Ja. Die deutschen Waffenexporte stiegen zwischen 2007 und 2011 um 37% und damit stärker als der Waffenhandel weltweit, der um knapp 25% gewachsen ist. Das sind die neuesten SIPRI-Zahlen, die letzte Woche veröffentlicht wurden. Was liefern wir? Wir liefern, was ich schon sagte, solche Dinge wie Kampfflugzeuge, Militärhubschrauber, Raketenwerfer zum Beispiel oder Sturmgewehre wie das G36-Gewehr nach Mexiko von Hector und Koch, nach Saudi-Arabien, wo wir eine ganze Fabrik hingeliefert haben. Das aber auch nur rausgekommen ist, weil der Chef von Hector und Koch irgendwo in einem Interview mit dem Handelsblatt im vorigen Jahr gesagt hat, ja, ganz stolz war, dass sie da eine Fabrik bauen. Ja, also das ist eine Lizenzvergabe. Das heißt, Saudi-Arabien kann jetzt hingehen und eigene G36-Gewehre produzieren, die dann wieder in andere Länder weitergeliefert werden. Heckler und Koch in Oberndorf. Oder Kriegsschiffe. Wir müssen für jedes U-Boot, was in Deutschland, oder für 3 U-Boote, die in Deutschland gebaut werden, sagt die Werftenindustrie, müssen die Rüstungsexportrichtlinien müssen noch weiter gelockert werden. Wir müssen 7 weitere dafür exportieren, damit sich das lohnt. Das führt dazu, dass der ganze südostasiatische Raum zurzeit mit U-Booten en masse aufgerüstet wird. Dass man schon provokativ sagen kann, dort schwimmen bald mehr U-Boote als Haifische in der Situation. Und wenn man da sieht, welche Konflikte, der Nahe Osten ist ja immer gerade sehr aktuell im Blick, aber gerade auch die ganze Region in Südostasien, da gibt es zum Beispiel die Spratly-Inseln. Die Spratly-Inseln werden große Erdölvorräte vermutet. Und da gibt es aber die Diskussion, zu wem gehören die Spratly-Inseln, wer darf dort Öl für fördern. Dann haben wir die Konflikte China, Taiwan, wir haben den Konflikt China, Pakistan oder China, Indien, Pakistan, Indien. Ja, also, und trotzdem wird diese Region massivst aufgerüstet. Oder wir haben als kritische Aktionäre, wo wir ja jedes Jahr jetzt in der nächsten Woche wieder hingehen, zu Daimler. Die Daimler AG hat ja jetzt einen wunderbaren Umsatzplus gehabt im letzten Jahr, aber was sie verschweigen ist, dass sie der größte deutsche Rüstungskonzern sind, indem sie an der EADS in Frankreich, an diesem Gemeinschaftsprojekt mit über 20% der Stimmrechte noch beteiligt sind, dass sie jetzt zusammen mit Rolls-Royce jeweils 50% an der Tocknum AG besitzen am Bodensee, wo MTU-Motoren zum Beispiel für chinesische Kriegsschiffe produziert werden. Und dass sie aber auch in ihren eigenen Werken in Wörth zum Beispiel Panzertransporter transportiert haben. Wir hatten im letzten Jahr zufällig gesehen, durch einen, der für uns recherchiert, dass irgendwie so ein Mercedes-Panzertransporter in Libyen für das Gaddafi-Regime Panzer nach Benghazi transportiert hat. Da haben wir gesagt, stimmt das? Wie können wir das rauskriegen? Und dann haben wir zufällig ein Video gefunden von einem Amateurfilmer in Bremerhaven, der diesen Panzertransporter gefilmt hat. Aber wir wussten natürlich noch nicht, in welcher Stückzahl und wann das gewesen ist. Und als Aktionäre mit einer Aktie haben wir das gleiche Recht wie die Deutsche Bank oder der Staat Kuwait. Als Großaktionäre in der Daimler-Hauptversammlung können wir danach fragen, was Daimler aus seinem Werk Wörth wohin transportiert hat im letzten Jahr. Und sie haben im Jahr 2010 haben sie 25 Panzertransporter nach Libyen an das Regime Gaddafi geliefert. Und auf die Frage, warum sie das getan haben, ja, wir haben uns an Gesetz und Recht gehalten, ja. Obwohl sie immer selber sagen, jetzt auch im neuen Vorwort des neuen Geschäftsberichtes, wir wollen Rendite mit Anstand machen. Wir haben jetzt auch eine Integrationsbeauftragte. Ja, sie sagen, das ist dann nach Gesetz und Recht, obwohl sie auch selber hingehen könnten, auf Geschäfte verzichten können. Sie müssen es nicht tun. Ja, was insgesamt immer genehmigt wird, sind Rüstungsgüter und Kriegswaffen in Millionenhöhe. Und da sieht man, wenn man jetzt mal so diese Zahlen in der Reihe von 1996 bis 2002 vergleicht, da sind wir in so Zahlen von Werten von 2 Milliarden bis zu 3 Milliarden, die genehmigt worden sind. Und in die Drittstaaten wurden Beträge genehmigt, so von 800, also das heißt alles außerhalb der EU und der NATO und NATO-gleichgestellten Staaten, so im Bereich zwischen 500 und 1 Milliarde Euro. Im Jahr 2003 bis heute sind dann die Beträge eher in dem Bereich zwischen 3,6 bis 4 bis 5 Milliarden Euro. An Drittstaaten sind die Summen gestiegen, auch in den Bereichen praktisch bis hin zu 3 Milliarden Euro. Das heißt, die Rüstungsexporte haben sich nach SIPRI-Angaben zwischen 2000 und 2005 gegenüber, also 2006 bis hin zu 2009, in dem 5-Jahres-Zeitraum, nein, 2006 bis 2010, in dem Jahreszeitraum gegenüber dem 5-Jahres-Zeitraum vorher verdoppelt. Ja, also, und es wird, da die europäischen Länder ja durch die Finanzkrise in den nächsten Jahren weniger für Rüstungsausgaben ausgeben, ist der Druck noch größer, weiterhin zu exportieren, neben dem, dass sich die ganze Rüstungsindustrie weltweit in Konkurrenzsituationen befindet. Das heißt, wenn wir auch den Eurofighter-Auftrag für Indien kriegen sollten, muss ein Fünftel dieses Eurofighters, es ist ja bisher ein Vierländerprojekt, in Indien produziert werden. Das heißt, Indien erwirbt dadurch auch das Know-how, Eurofighter zu erwerben. Und selbst unter militärstrategischen Gründen muss man sich ja fragen, wie kommen wir dazu, Waffen zu produzieren, die uns unserer Verteidigung dienen sollten, an andere Länder zu liefern und sie damit aufzurüsten. Das heißt, wir bauen auch Bumerang-Effekte auf, die sich herausstellen können. Wir hatten hier Rüstungsgüter und Kriegswaffen, weil Franz Josef Strauß, das, was ich vorhin gesagt habe, dieses eine Gesetz, was es gibt, was formuliert worden ist, das näher regelt ein Bundesgesetz, Anfang der 60er Jahre einfach in zwei Gesetze aufgespalten hat. Einmal das sogenannte Kriegswaffenkontrollgesetz und das Außenwirtschaftsgesetz. Und in dem Kriegswaffenkontrollgesetz, danach werden die Kriegswaffen genehmigt und die Rüstungsgüter werden genehmigt nach einer Außenwirtschaftsverordnung. Diese Kriegswaffen, da gibt es sozusagen einen Genehmigungsvorbehalt. Das heißt, eigentlich soll nichts geliefert werden, außer es wird ausdrücklich genehmigt. Die ganzen Rüstungsgüter werden aber nach dem Außenwirtschaftsgesetz exportiert. Und das heißt, da wird grundsätzlich wird alles geliefert, außer es wird ausdrücklich verboten. Das führt dazu, dass zum Beispiel bei U-Booten ein ganzes U-Boot nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz genehmigt werden muss. Aber in der Regel, weil wir durch alliierte Beschränkungen daran gebunden wurden, haben wir nur Materialpakete oder Einzelteile oder Zuliefererteile in Einzelpaketen geliefert. Und die wurden nach dem Außenwirtschaftsgesetz exportiert. Das heißt, damit war auch eine gewisse Umgehungsmöglichkeit da, um das mal vereinfachend zu sagen. Bei den Rüstungsgütern und Kriegswaffen erfahren wir in den Rüstungsexportberichten die Genehmigungen. Eine Genehmigung, die heute erteilt wird, heißt aber unter Umständen auch, dass diese Waffe heute geliefert werden kann oder in 5 Jahren, weil natürlich es dauert, bis so ein U-Boot gebaut werden muss und die Rüstungsindustrie natürlich darüber Sicherheit haben will. Aber was dann tatsächlich geliefert worden ist, erfahren wir nur über den Bereich der Kriegswaffen. Aber das ist schlimm genug, wenn wir das sehen. Wenn wir die Zahlen auch hier wieder sehen, haben die sich auch in den letzten Jahren, sind die gestiegen tendenziell. Die Hauptabnehmer deutscher Rüstungsexporte waren in den Jahren 2006 bis 2010 die Türkei, Griechenland und Südafrika. Man kann sagen, jede Waffe, die die Türkei wollte, das NATO-Land hat, hat auch Griechenland bekommen und umgekehrt. Also die deutsche Rüstungsindustrie hat an der Aufrüstung dieser beiden Staaten sehr stark verdient. Mal unter dem Aspekt, dass die Türkei und Griechenland bis vor kurzem sehr stark verfeindet waren und immer ihre Aufrüstung begründet haben mit dem jeweiligen anderen. Und unter dem Aspekt, dass die Türkei ihre Waffensysteme den Krieg gegen die Kurden mitgeführt hat. Dieses spielt bei Rüstungslieferungen trotz der Menschenrechtsklausel, trotz dass man nicht in Kriegsgebiete liefern darf, bei Lieferungen in EU- und NATO-Staaten überhaupt keine Rolle. Dieses Kriterium wird da auch nicht in der Regel nicht berücksichtigt. Es war eine Ausnahme, als es um die Lieferung von Panzer in die Türkei ging unter Rot-Grün, und da hat man nur einen Testpanzer geliefert und dann hat man diese Lieferung nicht vorgenommen. Hier schon mal auf die Firmen eingegangen, die in Deutschland eine große Rolle spielen. Das ist die RDS, Rheinmetall, Krauss-Maffei-Wegmann, Rheinmetall und ThyssenKrupp sind sehr stark, und auch MTU sind an dieser Leo-Geschichte sehr stark beteiligt. Und Heckler und Koch hat in zahlreiche Länder, in über 80 Länder, G3-Gewehre geliefert und liefert jetzt die G36-Gewehre. Und da auch mit Lizenzen, wo wir sozusagen, dass dann auch Lizenzfabriken gebaut werden können. Und das ist eines der Dinge, die wir auf jeden Fall fordern und sagen, wäre ein voll richtiger Schritt in die richtige Richtung, dass es keine Lizenzen mehr für Rüstungsexporte gibt. Es gibt sehr große Regionen, wo sich die Rüstungsindustrie verdichtet. Das ist einmal oben, also die Region München, es ist die Werftenbaugeschichte im Norden und die Rüstungsindustrie am Bodensee. Man denkt ja immer, schöne Landschaft, fahre ich auch sehr gerne hin. Aber es war erschreckend, als wir mal jetzt eine Studie zusammengestellt haben, wie viel Rüstungsindustrie es am Bodensee gibt. Die Details und so können Sie auch hinten mitnehmen, da liegen Faltblätter zu aus. Jetzt kommen ja immer die großen Fragen, vor allen Dingen im kirchlichen Bereich, weil wir uns ja immer Sorge machen, wenn es um Soziales geht, auch bei Arbeitsplätzen, ja jetzt bei Schlecker, wo es um da geht, wird eine Auffanggesellschaft gemacht oder nicht. Wie sieht es denn überhaupt mit den Arbeitsplätzen aus? Also es gibt insgesamt einen Umsatz von 16 Milliarden Euro nach Angaben der Rüstungsindustrie. Das macht 0,64% des Bruttoinlandsproduktes von 2.500 Milliarden Euro aus, also eigentlich ein zu vernachlässigender Teil, aber gleichzeitig sind wir drittgrößter Rüstungsexport. Und es ist ca. 0,5% des Gesamtexportes. Arbeitsplätze sind heute noch zwischen 40.000 und 80.000, wobei die 80.000 eher hochgegriffen sind. Das sind Angaben des Bundesverbandes der deutschen Industrie. 1990 waren es im Westen noch 280.000 und im Osten 180.000. Also es ist eigentlich gelungen, sehr geräuschlos Rüstungsarbeitsplätze abzubauen. Ja, und zu rationalisieren, und eine Rüstungsindustrie hat eine starke Rationalisierung stattgefunden. Zum Beispiel in der Region Heckler & Koch, dem Gewehrhersteller von G36 und G3-Waffen, hatte mal ungefähr 2.800 bis 3.000 Arbeitsplätze. Jetzt sind es 600 bis 800 Arbeitsplätze, haben aber ihren Umsatz gegenüber Anfang der 90er Jahre stark steigern können. Also das heißt, Arbeitsplätze in der Rüstungsindustrie sind teuer. Ich habe das mal versucht umzurechnen, bin auf einen Betrag von 120.000 bis 150.000 Euro im Durchschnitt gekommen. Wenn man weiß, dass Industriearbeitsplätze sonst um die 100.000 bei Spitzenverdienen liegen und im Durchschnitt wesentlich weniger sind und im Einzelhandel noch weniger, sieht man eigentlich auch noch, wie teuer solche Rüstungsarbeitsplätze sind und was man stattdessen tun könnte. Die Bundesregierung hat auf der einen Seite diese Kriterien nach dem EU-Verhaltenskodex, an die sie sich halten soll, aber im Jahr 2010 wurden trotzdem in 48 Länder geliefert, in denen die Menschenrechtssituation bedenklich ist, in 49 Länder, wo schwere interne Gewaltkonflikte drohen und in 6 Länder, wo die Gefahr unverhältnismäßig hoher Rüstungsausgaben, die die menschliche und wirtschaftliche Entwicklung beeinträchtigen, geliefert wurden. Und hier sind noch nicht mal die Länder aufgezeigt, wo es wie in Pakistan, Indien und in vielen anderen Saudi-Arabien sozusagen das Kriterium aufgezeigt ist, wo es auch noch um Konflikte in der Region geht, wo es, wie es im EU-Verhaltenskodex steht. Nicht nur, dass wir Rüstungsexporte genehmigen, nicht nur, dass wir Rüstungsexporte in Länder liefern, die wir nach unseren eigenen Rüstungsexportkriterien wie das Menschenrechtskriterium nicht liefern sollten oder dürften, sondern Rüstungsexporte in diese Länder werden auch noch mit Bürgschaften für also sogenannte Hermes-Bürgschaften ausgestattet. Hermes-Bürgschaften ist eigentlich ein wunderbares Instrument der mittelständischen Wirtschaft, zu sagen, wenn ich eine Solarkollektorenfabrik nach, das ist vielleicht jetzt nicht das beste Beispiel, weil die ja aus China kommen, aber eine Maschinenfabrik nach Argentinien liefern will und als mittelständischer Unternehmer Angst habe, ob ich das Geld von dem Besteller aus Argentinien bekomme, dann kann ich gegen so ähnlich wie eine Haftpflichtversicherung eine Hermes-Bürgschaftsversicherung abschließen, wo ich dann das Geld wiederbekomme, wenn, wie was ja in Argentinien ja auch schon mal gewesen ist, Anfang der oder in den 80er Jahren, dass so ein Land pleite gegangen ist, dass ich das Geld vom deutschen Steuerzahler wiederkomme. Und die Rüstungsunternehmen machen das Gleiche. Sie beantragen eine staatliche Hermes-Bürgschaft. Das heißt, wir garantieren letzten Endes mit unseren Steuergeldern nicht nur, dass wir die Rüstung bezahlen, den Rüstungsexport bezahlen, dass Waffen hergestellt werden, was ich vorhin zeigte, sondern wir sind noch dabei, diese Rüstungsexporte mit Hermes-Bürgschaften abzusichern und garantieren das. Und sie sind natürlich auch wieder in Länder gegangen, und hier sieht man das nochmal, wo ich es nochmal aufgezeigt habe. Für die letzten 3 Jahre ist auch nochmal der Wert enorm gestiegen, zwischen 2006 und 2009. Auch in Ländern wie für Libyen selbst, für Bangladesch, für Pakistan, für die Vereinigten Arabischen Emirate, Indien, Saudi-Arabien und Israel. Und der Anteil der Rüstungsexporte, die mit Hermes-Bürgschaften abgesichert werden, liegt um einiges höher an prozentual als normale Exporte von
Was heißt SSI?
Das sage ich Ihnen gleich. Also hier sind Also das sind diese verschiedenen Kriterien. Also Spannungsgebiet, wie heißt es dann? Ich muss es nachher selber nochmal nachgucken. Ich in der Pause, gucke ich es mir nochmal nach. Also da ging es um diese verschiedenen Kriterien, die nicht erfüllt worden sind. Also das heißt, dass es im Spannungsgebiet liegt, dass es dass die Menschenrechte verletzt werden und so weiter. Wir haben auf der einen Seite die Großwaffensysteme. Mit diesen Großwaffensystemen, Panzer und so weiter, sind sehr nachteilig für die Volkswirtschaften, machen also diesen Rüstungswettlauf, verstärken den Rüstungswettlauf und kosten sehr viel Geld. Aber die eigentlichen Massenvernichtungsmittel moderner Kriege sind die sogenannten Kleinwaffen. Das sind diese Gewehre, die Heckler und Koch als G3-Gewehre oder G36-Gewehre weltweit liefert. Man kann sagen, auf jeden 12. Weltbürger kommt eine Kleinwaffe und jede Minute, so hat Amnesty und Oxfam es nochmal gesagt, stirbt ein Mensch an den Folgen einer Waffe. Gleichzeitig werden jedes Jahr 2 Schuss neue Munition für jeden Mann, Frau weltweit produziert. Das heißt, eine Kleinwaffe hält ewig, sehr lange, aber Munition ist verderblich sozusagen. Das heißt, deshalb wird jedes Jahr 2 Schuss neue Munition weltweit produziert und wenn man gegen den Kleinwaffenhandel vorgehen will, muss man auch gegen den Munitionshandel vorgehen. In Afrika kommt sogar auf jeden 5. Bewohner eine Kleinwaffe. Und das hängt damit zu tun, dass Kleinwaffen billiger sind als Panzer und sie sind vor allen Dingen natürlich in Ländern, die keine ausgebaute Infrastruktur wie Straßen und so weiter haben, im Busch, also sozusagen im Dschungel, besser einsetzbar, leicht zu transportieren. Obwohl die Bundesregierung auch immer wieder auf internationalen Konferenzen dafür eintritt, den Kleinwaffenhandel zu begrenzen, sind die Genehmigungswerte für Länder außerhalb der EU, wie man hier in dieser ersten Spalte sehen kann, in den letzten Jahren um das Doppelte gestiegen. Oder manchmal noch ein bisschen mehr sogar, bis um das 4-5-fache hier, wenn man hier die Werte vergleicht. Es gab einen Wert, wo der sehr niedrig war, das war das Jahr 2000, das war das Jahr, wo die Bundesregierung, die rot-grüne Bundesregierung, die politischen Richtlinien zum Rüstungsexport verabschiedet hat. Das war wohl das einzige Jahr, wo mal eine restriktivere Politik für den Kleinwaffenexport in Drittländer gewesen ist. Das Problem bei den Kleinwaffen ist von den Folgen her, dass je mehr Kleinwaffen es gibt, umso mehr Kindersoldaten gibt es. Man kann das an Afrika sehr gut verfolgen. Wir haben jetzt mittlerweile weltweit 300.000 Kindersoldaten. Das hat damit zu tun, und Kleinwaffen sind besonders gefährlich in Kinderhänden. Anfang der 60er Jahre gab es in Afrika so gut wie keine Kleinwaffen. Konflikte wurden entweder gütlich beigelegt oder mit Körperkraft oder mit Speeren oder Buschmessern ausgetragen. Und da ist die körperliche Überlegenheit eines Mannes gegenüber einem anderen Mann die Voraussetzung. Bei Kleinwaffen ist es nicht, da sind sogar Kinder Erwachsenen überlegen, weil Kinder als Kindersoldaten darauf gedrillt werden, dass es ein Spiel ist und viel leichter losschießen und Erwachsene Hemmungen haben, eher auf Kinder zu schießen. Und von daher gesehen ist das besonders gefährlich in Kinderhänden. Gerade bei Kindersoldaten führt es zu Verlust der Kindheit, zu Verletzungen, Traumata, Trennung von Familie, Analphabetentum und Generalverdacht. Nochmal so zusammenfassend kann man sagen, mögliche Folgen von Waffentransfers im Empfängerland sind, bestehende Konflikte werden verstärkt und eskalieren häufig gewaltsam. Unzählige Menschen werden getötet, verwundet, vertrieben oder traumatisiert. Selbst wenn die Waffen nicht eingesetzt werden, sind finanzielle Mittel gebunden, die für Bildung und Armutsbekämpfung nicht mehr zur Verfügung stehen. Die GKKE sagt nochmal sehr klar, Kleinwaffen sind entwicklungshemmend und destabilisierend. Ich denke von da, die GKKE ist die gemeinsame Konferenz der Kirchen, diese Fachgruppe Rüstungsexport, von der ich vorhin gesprochen habe. Man kann ja sagen, dienen Kleinwaffen, eigentlich müsste man denen nicht liefern, haben nicht Länder Anspruch darauf, Waffen zu bekommen. Aber selbst die Bischöfe aus den Empfängerländern sagen sehr klar, in den Nachbarschafts- und Bürgerkriegen in Asien und Afrika kommen nach wie vor militärisches Material aus Europa zum Einsatz. Diese Waffen tragen zu Leid und zu Zerstörung bei und führen zu erheblichen Rückschlägen in der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung. Wir wollen mit unserer Kampagne aus der Zivilgesellschaft heraus massiv Druck gegen die Veröffentlichung der deutschen Rüstungsexportpolitik aufbauen und zugleich sinnvolle Alternativen zur Rüstungsproduktion aufzeigen. Wir wollen eine Veröffentlichungspflicht aller geplanten und tatsächlich erfolgten Exporte von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern, um eine öffentliche Diskussion und parlamentarische Entscheidung zu ermöglichen. Und letztendlich wollen wir, wenn es möglich ist, die Aufnahme eines grundsätzlichen Exportes von Waffen und Rüstungsgütern in Artikel 26.2 Absatz 2 des Grundgesetzes. Und wir streben als ersten Zwischenschritt an, die Aufnahme dieser Forderung in die Wahlprogramme der Parteien zur nächsten Bundestagswahl, beziehungsweise wir, weil das etwas schwieriger ist, werden wir jetzt Wahlprüfsteine dazu entwickeln, die jeder und jede von Ihnen an ihre Bundestagsabgeordneten und an die Direktkandidaten zum nächsten Bundestag stellen kann, dass die Leute sich dazu äußern, wie sie zum Waffenhandel stehen. Denn wir haben auf der einen Seite in der Bevölkerung bisher eine große Mehrheit, die gegen Waffenhandel sind. Im Bundestag haben wir bisher immer noch eine große Koalition von Leuten, die Waffenexporte genehmigen. Vielen Dank erstmal.